Wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu beginnen. Er sagt, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und volle Befriedigung haben sollen. Und die sollen wir finden heute. Und deshalb singen wir dieses Lied von der Freude an Jesus. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. 53, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, wir freuen uns darüber, dass du solche Macht hast und dass du den Sieg errungen hast über alle teuflischen Mächte, über alle Finsternis und Dunkelheit in dieser Welt, über alles, was sich gegen dich auflehnt. Und wenn wir heute Morgen vor dich treten, dann weißt du auch, was in uns alles sich noch gegen dich auflehnt. Und wir wollen dich bitten, richte du deinen Sieg auch bei uns auf, dass in unserem Leben deine neue Schöpfung sichtbar werden kann. Herrsche du in uns und mach dir alles untertan. Unseren Leib, unser Leben, unsere Zeit, was wir arbeiten und schaffen, was wir genießen, wo wir uns freuen, lass alles von dir geprägt sein, dass in unserem irdischen Leben deine himmlische Herrlichkeit schon sichtbar werde, weil du da bist als der Herr. Du bist gekommen und du bist erschienen, den Weisen aus dem Morgenland. Herr, erscheine heute auch uns, dass wir alle dich sehen, dich erkennen und dich finden. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Herr, dir sei Dank, dass du unser Sehnen hörst. Amen. Als doch König David die Bundeslade zurückgebracht hat nach Jerusalem, da hat er ein wunderbares Danklied gesungen. Es ist interessant, dass die ganze Ordnung des Tempels und der ausführlichen Tempelgesetze, wenn Sie die etwa im 5. Mosebuch lesen, diese rein technischen Verordnungen, dass da immer drin steht, oft in einem Kapitel dreimal, das alles soll dazu dienen, dass ihr fröhlich seid vor dem Herrn. Und so heißt auch in diesem Tempellied in 1. Chronik 16, bringt da dem Herrn, ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Geschenke und kommt vor ihn und betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Es freue sich der Himmel und die Erde sei fröhlich, dass man sage unter den Heiden, dass der Herr regiert, das Meer brause und was darinnen ist. Also das ist noch das Wüten der Orkane in unserer Welt und der ungeordneten Natur. Und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt zu richten die Erde. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Und sprecht, hilf uns Gott, unser Heiland. Und sammle uns und errette uns von den Heiden, dass wir deinen heiligen Namen preisen und dir Lob sagen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagte Amen und lobe den Herrn. Und nun singen wir vom Lied 46. Ein Lied noch vom Erscheinungsfest, die Verse 1 bis 3.
Er ist der Morgenstimme.
Wir haben heute als Predigtext, zweiter Sonntag nach dem Erscheinungsfest, im Anhang unseres Gesangbuchs, in der ersten Reihe. Die erste Reihe ist immer die Evangelienreihe und die zweite dann die Epistelreihe, die Briefreihe. Die Hochzeit zu Kana nach Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge, gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren, du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa. Und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Herr, wecke in uns jetzt diesen Glauben. Amen. Jetzt geht die Grippe um. Überall hört man Leute husten und es ist eine schreckliche Sache, wie leicht einer gleich 10 um sich her ansteckt. Manche würden aus Vorsorge am liebsten herumlaufen und sich wie in Japan solche Tücher vor die Nase binden. Und es ist ja erschütternd, was so ein kleiner Virus fertigbringt. Sitzen gute Mediziner da, man muss da vorsichtig sein, aber wenn ich richtig informiert bin, ist ein Virus nur so ein ganz kleines anorganisches Teilchen, ein Zellkern, den man nur mit den besten Elektronenmikroskopen überhaupt sichtbar machen kann. Und solch ein kleiner, nicht mal ein Lebewesen, bringt es fertig, dass die Eisenbahnzüge nicht mehr pünktlich verkehren, dass Schulklassen plötzlich frei haben, weil der Lehrer krank ist, dass Läden schließen, dass Menschen sterben, weil das ansteckend weitergeht, unsichtbar. Was uns die Evangelisten von Jesus erzählen, ist ein ähnlicher Prozess der Ansteckung. Nur geht es hier nicht um eine Erkrankung, sondern um eine ansteckende Gesundung. Sie müssen das hier in der Lektüre des Johannesevangeliums noch einmal beachten. Wir haben ja jetzt nur einen Teil ausgewählt. Der Johannes erzählt das gleich, eigentlich man könnte sagen, mit stockendem Atem. Am dritten Tag, so fängt er an, ja was war denn am zweiten und am ersten Tag? Am ersten Tag, da hat Johannes den Finger ausgestreckt und auf Jesus von Nazareth gezeigt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und am zweiten Tag hat es schon den ersten gepackt, den Simon, und Jesus nennt ihn, du bist Petrus. Und noch am gleichen Tag geht diese Epidemie, doch Jesus-Infektion, weiter und packt jetzt den Philippus. Und er läuft zum Nathanael, komm und sieh es, einer um den anderen wird gepackt und kommt mit. Einer um den anderen, das geht weiter. Uns interessiert heute, wie diese Jesus-Infektion, eine Ansteckung zur Gesundung wirkt. Überall wird das dann weiter erzählt in den Evangelien, wie diese Infektion nicht bloß Menschen mitnimmt, sondern wie diese Menschen wieder ihre ganzen Geschäftsbücher revidieren, geprägt von Jesus. Ein Zachäus, der eine ganz neue Geldordnung entwirft, der eine ganze neue Geschäftsmoral hat, von heute auf morgen, weil er von Jesus getroffen ist und angesteckt ist. Und weil das weitergeht, plötzlich werden von Menschen, die bisher nur ihren Mitmenschen Last und Qual waren und Ärgernis des bösen Geredes in der Stadt, werden plötzlich zur Quelle der Freude und der Liebe. Und von diesen Menschen geht etwas Heilendes in diese Welt hinein und es ereignet sich das ganz Große, dass hier heile Welt wird, Gesundungsprozess geschieht. Uns interessiert jetzt, was an diesem dritten Tag eigentlich genau in Kana los war. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser ganz großen Bewegung, die Jesus angefacht hat. Aus dieser großen Bewegung, in die unser Leben hineingestellt ist, in der wir teilhaben. Was war am dritten Tag los? Wir müssen zuerst einmal die Szene beachten. Es war eine Hochzeit in Kana. Und die Jünger, Jesus und seine Jünger waren auch da. Kana war ein Dörflein, 13 Kilometer nördlich von Nazareth. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium, wenn Sie ein Bibellexikon haben, können Sie das leicht feststellen, dass Nathanael, einer der ersten Jünger, aus Kana stammte. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder war diese Hochzeit über den Nathanael noch, dass der Jesus-Jünger sagt, ich habe da noch eine Hochzeit, gehen wir alle miteinander hin. Die Mutter Jesu war auch da. Oder ging es über die Verwandtschaft Jesu. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil die Mutter Jesu extra erwähnt wird. Aber warum war denn der Vater Jesu nicht dabei? War er schon tot? Wir wissen es nicht. Eine Dorfhochzeit, die hier abgehalten wird, und das ist wichtig. Wir bringen gerne den Glauben, den Christenglauben in Kontakt. Warum müssen wir Christ sein? Dann sagen wir, weißt du, wenn es ans Sterben geht, dann ist wichtig, dass wir Jesus haben. Das ist richtig. Wir brauchen Jesus für Sterben. Aber es wäre schlimm, wir würden Jesus nur an den Randstellen, an den Katastrophenstellen unseres Lebens ansiedeln. Wenn wir sagen, wenn ganz schreckliche Dinge passieren, wenn wieder Bombenangriffe sind, nicht? Wenn furchtbare Sachen passieren. Der Johannes sagt, die Jesus-Infektion, die ereignet sich zuerst einmal dort im alltäglichen Leben, man kann sogar sagen, auf den Höhepunkten unseres alltäglichen Lebens, an den Sonntagen, an den Feiertagen, an den Festtagen. Und dort wird es deutlich, wie wunderbar dieser Gesundungsprozess geschieht. Es gibt ja heute so eine gewisse theologische Modelektüre. Und ich las da in dem Buch von H.W. Cox, das ist dieser baptistische Pastor, der vor ein paar Tagen auch in Stuttgart war, dass er sagt, ins moderne Christentum, er redet ja immer vom modernen Christentum, als sei das etwas anderes, vom modernen Christentum kehrt wieder der Geist des jubilierenden, ja des Dionysischen ein. Wenn Sie wissen, was der Dionysius war, das ist der römische Bacchus, der Weingott. Und er meint, durch diese Geschichte mit Jesus, da kehrt ins Christentum etwas von dieser Bacchusfreude ein. Nein, das ist ein Missverständnis. Der Bacchus und der Dionys, das sind Götter der Ekstase und des Rausches. Wenn Sie wissen, was im Rausch geschieht und in jener Ekstase, dann wissen Sie, dass das mit der Gabe Gottes und mit der Freude an der Natur der Welt gar nichts mehr zu tun hat. Jesus gibt keine Freude, wo man einen Kater nachher hat. Jesus gibt eine Freude, die nicht vergeht. Und es geht hier um dieses ganz herrliche Genießen der Gaben Gottes, auch der Weingabe, einfach in der Freude. Ich möchte sogar so sagen, es handelt sich hier um vielleicht die Schilderung einer Dorfhochzeit, wenn ich es mal so ein bisschen in unserer Couleur ausschmücken darf. Auf unseren Hochzeiten ist ja auch nicht der Bacchus gerade der regiert, sondern Da sagt die kleine Petra ein Gedicht auf und der Vetter Hans bringt seine Geige mit und die Base Hanna noch das Cello und dann wird musiziert und die Vettern, die machen noch einen Sketch. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. Das ist die Situation der Dorfhochzeit. Und Jesus und seine Jünger sind auch dabei. Da geht Jesus auch hin. In diese netten, schönen Feste unserer Welt. Das ist Jesus nicht zu wenig, sondern da gehört er hin. Es gibt gar nichts, was ausgeschlossen ist. Er ist bei den Zerbrochenen und bei den Niedrigen und bei den Weinenden und er ist dort, wo fröhlich Hochzeit gefeiert wird und wo gelacht wird. Das gehört mit dazu. Und es war alles so schön geplant. Sie haben sich Mühe gegeben, das Fest zu arrangieren. Was machen da die Brauteltern oft für Mühe? Und dann passiert es, dass doch Kuchen nicht richtig gelingt, dass der Kaffee nicht zeitig auf den Tisch kommt. Sie wissen es doch, wie es ist. Das sind ja Belanglosigkeiten. Und wenn Sie diese Geschichte genau ansehen, dann verstehen Sie, dass es nicht um das Dionysische geht in dieser Geschichte, sondern dass in allen unseren Festen Kleinigkeiten nicht gelingen. Und unser Leben braucht so sehr die Kleinigkeiten. Was sind denn unsere täglichen Sorgen? Was sind sie denn? Kleinigkeiten. Man könnte ja da bei der Geschichte sagen, müssen Sie unbedingt Wein trinken, es gäbe ja auch noch Säfte. Ist das so lebensnotwendig? Nein, natürlich, man kann auch Hochzeit feiern ohne Wein, aber es ist eben ein Misslingen der Festesvorbereitung. Jetzt denken Sie mal ganz konkret an die Dinge, die Ihnen Kummer machen, die Ihnen Not machen, die ganz kleinen Dinge. Was ist das? Die Kinder zanken immer, mein Ehemann hat nie Zeit für mich. So einen ärgerlichen Autounfall gehabt, nicht? Die Gasrechnung war so hoch. Das ist doch unser Leben, damit beschäftigen wir uns doch. Und das ist Jesus nicht zu wenig. Das ist das fast Bestürzende, dass er sich um diese kleinen Dinge annimmt. Und wie er das sieht, sie haben nicht Wein. Das ist Jesus ganz klar, ich muss helfen. Und das Letzte muss auch noch rein. Jesus will uns die ganze Freude am Urlaub schenken. Jesus will uns einen herrlichen Sonntag heute bereiten. Er möchte uns auch in den ganz äußeren, kleinen, ärgerlichen Dingen unseres täglichen Lebens diese volle Freude schenken, weil er uns lieb hat. Seien Sie bitte jetzt nicht bestürzt und sagen Sie, das ist mir zu wenig Theologie. Es wird heute viel gesprochen, wie Jesus nicht die Nöte der Welt, Nordirland und Nahost und Vietnam, ist alles richtig. Aber dieser Jesus beginnt seine Infektion zur Gesundung an deinen ganz kleinen Alltagsnöten. Strick sie ihm hin. Es fehlt daran und ich kann nicht fröhlich sein. Du weißt, was mir fehlt, Jesus. Aber nun schauen wir auf Jesus. Das war also die Szene der Dorfhochzeit und nun Jesus selbst. Jesus ging nicht auf die Hochzeit, weil er auf unsere dionysische Freude angewiesen wäre und weil er unsere Glückseligkeit bräuchte, sondern er geht hin, weil er sich so fest mit unserem Alltag verbindet. Ich las bei dem großen Ausleger Humburg, Präses im Kirchenkampf, in der Rheinischen Kirche, dass er sagt, das sei eine stereotype Wendung, Jesus und seine Jünger. Das sei so stereotyp, wie man bei uns sagt, Zahn und Nopper, Knacke und Peitz, Hahn und Kolb, Jesus und seine Jünger. Nicht? Sagt Humburg. So gehört das zusammen. Das ist ein Kompagnon-Geschäft. Und er hat sich an seine Jünger hingebunden. Und deshalb ist er dort und dort kehrt er ein, wo diese Festesfreude ist. Er hat ein ganzes Buch, dieser Humburg, überschrieben von dieser Auslegung der Hochzeit zu Kana her. Jesus und seine Jünger. Das waren merkwürdige Gestalten, komische Leute, was das alles gewesen sein mag. Jesus und seine Jünger. Und die sind auch da. Und da ist dieses Fest verwandelt. Warum bindet sich denn Jesus so sehr an diese Hochzeit? Warum bindet er sich an diese Niedrigkeiten? Warum bindet er sich an seine Jünger? Er braucht es doch nicht. Weil er uns lieb hat. Wir haben ja begonnen, unsere Abendmahlsfeiern ab und zu in neuer Form zu feiern. Und da sagen wir, wenn wir den Kelch weitergeben, dem, der neben uns sitzt, ein Wort, ein Bibelwort oder sonst ein Wort des Zuspruchs. Und weil das für manche neu war, sage ich, dass Sie jetzt nicht erschrecken, vielleicht haben Sie kein Bibelwort parat, dann sagen Sie doch nur dem, der neben Ihnen sitzt, das größte Wort, das Sie sagen können. Und ich sagte da neulich hier in der Abendmahlsfeier, das größte Wort, das Sie sagen können, ist: Jesus hat dich lieb. Weil da das drin ist, er bindet sich an dich und deine kleine Welt. Er geht mit auf deine Feste und auf deine Freuden, wie so ein Kompagnon sich hier mit seinem anderen zusammenschließen muss, weil das gar nicht mehr geht. Und Jesus hat das so gemacht. Und dann nimmt er diese steinernen Gefäße. Die hat vorher niemand gesehen. Die standen einfach auf der Seite da. Man hat sie für ganz andere Zwecke gebraucht, für die jüdische Reinigung. Und Jesus nimmt diese irdischen Gefäße, an denen jeder achtlos vorübergeht, und spricht sein machtvolles Segenswort. Und plötzlich ist Wein die Fülle da. Und das Fest geht weiter. In den ganz äußeren Dingen spricht er seinen Segen. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Das macht Jesus. Wir wissen noch gar nicht, wo und wie er die Dinge löst. Es ist für ihn ein ganz kleines. Wir wollen uns doch nicht aufhalten an dem Äußeren. Wir sind doch gerade überzeugt. Das ist doch die Herrlichkeit Jesu, dass er real Wunder tut. In den äußeren Kleinigkeiten und großen Dingen unseres Lebens, was mich heute auch bewegt. Er tut Wunder, er spricht sein Segenswort und er wandelt Wasser in Wein. Und das war ein Staunen und ein Verwundern bei diesen Jüngern. Was ist da eigentlich geschehen? Sie haben es nicht begriffen. Sie haben nur staunend hinstehen können und schauen können. Er hat alles gewandelt und er macht das Fest erst zum ganzen Fest. Er gibt dieses Letzte, was wir noch brauchen, zur vollen Glückseligkeit und zur vollen Freude. Noch ein Letztes. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie meine Einteilung als ein Stück geistige Zucht verstehen, dass wir nicht mit unseren Gedanken umherschweifen, sondern an ganz konkreten Stücken eines Bibeltextes bleiben. Wir haben zuerst die Szene beachtet, dann haben wir unseren Blick auf Jesus gerichtet und nun müssen wir noch einen Blick auf die Welt werfen. Es mag einer sagen, was ist denn schon geschehen? 6 Krüge wurden verwandelt. Und wir hören doch die vielen Stimmen immer wieder, die sagen, was ist denn das? In der Welt gibt es so viel große, ja fast möchte ich sagen, Seen von Leid und Tränen und Klagen. Was ist das schon, wenn Jesus das 6 Krüge in Wein verwandelt hat? Die haben nichts verstanden, die so reden. Sondern diese Zeichen, die Jesus getan hat, die sind keine Mythen, sondern das sind Ereignisse, die geschehen sind. Denn das ist so wichtig, ob das an dieser leidenden Kreatur geschehen ist. Denn wenn das nicht geschehen ist, dann gibt es in dieser Welt kein vollkommenes Heil. Denn dann gibt es in dieser Welt eben nur das, was es eben gibt, diese Alltäglichkeiten. Und hier wird gesagt, Jesus macht im Alltag das ganz besondere Heil, auch im Äußerlichen. Es gibt die Vollendung dieser Kreaturen, dieser Natur. Und weil das Jesus exemplarisch, beispielhaft, das heißt hier das erste Zeichen, zeichenhaft, an einem Stück vollzogen hat. Er hat es nachher an einem Blindgeborenen noch vollzogen. Er hat es an einem Aussätzigen vollzogen. Er hat es an einem Gichtbrüchigen vollzogen. An einem Toten hat er es vollzogen. An ein paar Zeichen, dass wir wissen, die Welt wird anders. Sie wird herrlich werden. Das ist der einzige Grund, dass man in dieser Welt den Kopf hochheben kann, dass man fröhlich sein kann, weil Jesus an unserer leidenden Natur, an unserer leidenden alltäglichen Welt diese Zeichen vollzogen hat. Es gibt eine wirkliche Hoffnung auf die neue Welt. Karl Marx hat das Schlimme getan, dass er diese Heilshoffnung der Christen in die irdische Weltgeschichte übertragen hat und nicht gemerkt hat, diese Heilsgeschichte ist eine Geschichte, die mit dem Heiland Jesus, mit dem Zurechtbringer Jesus und nicht mit Menschen zusammenhängt. Das haben die Zeugen doch erzählen wollen. Karl Marx hat das ja noch irgendwo mitbekommen von den Christen. Das gibt es nirgendwo in der Welt, diese ganz große Heilshoffnung. Sie wissen vielleicht, wie in anderen Religionen der Gedanke vorherrscht, es bleibt alles beim Alten. Die Welt dreht sich und sie bleibt, wie sie ist. Die Christen haben von Jesus her auf einmal eine bestürzende Weitung ihres Horizontes bekommen. Es gibt eine Hoffnung, es lohnt sich, an dieser Welt zu arbeiten. Aber doch nicht in jener Weise, wie heute christliche Revolutionäre bei uns sagen wollen, dann nämlich, wenn der Mensch die ganze Kraft zusammennimmt in dieser Welt und die Revolutionäre aller Welt sich vereinigen, sondern dann, wenn Beter um diese Welt ringen. Das ist doch das Zeugnis des Neuen Testaments. Das ist doch nicht die Erneuerung der Welt, wenn ein paar Menschen den Willen haben zum Guten. Deshalb steht hinter all diesen neuen Menschheitsentwürfen und Heilsentwürfen, die noch so viel Leiden über die Welt bringen, nur Tränen und Unterdrückung und Unterjochung. Denn Heil gibt es nicht, wenn der Mensch will, sondern Heil gibt es, wenn Jesus seine Herrlichkeit offenbart, ja, wenn die Stunde Jesu gekommen ist. Wie hart hat er Jesus die Maria anfahren können? Weib, was geht es dich an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und manchmal wundert man sich, wie hart wir mit Jesus ringen und sagen, warum denn das alles in der Welt? Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, der Weltvollendung und der Schaffung der neuen Welt. Und doch soll das letzte Wort sein, was wir hier sprechen können, über diesen wunderbaren Bericht der Hochzeit zu Kana. Über dieser Welt gibt es Hoffnung. Wenn Huldreich Zwingli mit einem Einsatz seines Lebens für die Kommunalpolitik von Zürich gestritten hat, wenn ein Johannes Calvin um die sittenverderbte Stadt Genf gerungen hat, dann hat er das getan, indem er darauf gepocht hat, Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Es lohnt sich, über diese kaputte Welt noch sein Leben hinzugeben im Dienst, denn es wird verwandelt werden von Jesus. Dieses Heil ist zugesagt. Und wenn die Stunde Jesu kommt, dann kommt sie und wir dürfen drum beten. Und wir dürfen unser Leben drum einsetzen. Und ich möchte es noch krasser sagen, wie hat Luther um eine kaputte, kranke Kirche kämpfen können. Er hat nicht gesagt, mit der Kirche ist auch nicht mehr weit her. Was war damals alles kaputt? Und dann hat er um diese Kirche gekämpft, weil er wusste, Jesus macht aus Wasser Wein. Das ist eine Verheißung Jesu über dieser Welt. Und jetzt können wir all das nehmen, was uns heute bedrängt an Leiden in der Welt. Wir Christen, die wir Jesus kennen, wir haben dieser Welt dieses Große zu bringen, nicht bloß Sprüche, nein, Heil, vollkommenes Heil, dort, wo Jesus wandelt. Und deshalb haben wir mehr zu bringen, selbst bei den hungernden Völkern, wo wir ihnen von Jesus sagen, der wandeln kann, all die Leiden dieser Welt in Freude, wo Jesus seine Herrlichkeit offenbart, wenn seine Stunde kommt. Es waren nur Zeichen, die geschahen, aber seine Jünger glaubten an ihn. Und Glaubende gehen durch die Welt und erleben weitere Zeichen. Und sie werden Träger der Jesus-Infektion, die ganze natürliche Welt mit einschließt. Amen. Und nun singen wir vom Lied 49 die Verse 1, 4 und 5. Herr Jesus Christus, du hast deine Herrlichkeit offenbart. Und wir wissen das aus dem Mund der Zeugen und der vielen Glaubenden, die uns schon gestärkt haben, selbst im Glauben, wie dein Reich steht von Anfang der Welt an. Vergib uns das, dass wir uns so oft betrügen lassen von so vielen Zweifeln, und von so viel Widerspruch. Und oft weichen wir auch dem Leiden dieser Welt aus, weil wir es nicht ertragen können, weil wir meinen, es sei zu schwer, um das alles zu sehen. Aber du gibst uns Mut, uns ganz neu dieser ganzen Macht des Leidens zu stellen, der kranken Welt und all dem vielen, was fehlt, zur vollen Freude und zur vollen Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du auch heute Zeichen setzt, Zeichen deiner Herrschaft und uns auch heute deine großen Wunder erleben lässt. Und im Glauben an deine Herrschaft und an dein Reich und an deine Macht wollen wir uns auch von dir wieder neu senden lassen, in unser tägliches Leben hinein, in die vielen Aufgaben, die wir haben, zu den Menschen hin, die dich nicht kennen, dass wir ihnen sagen von der großen Hoffnung dieser Welt, von der großen Hoffnung unseres Menschenlebens, von der großen Hoffnung, die über dieser Natur liegt, die in dir verbürgt ist, dass wir den Kopf aufrichten dürfen und fröhlich sein dürfen. Herr, wir wollen dich jetzt auch ganz besonders für die bitten, die durch schweres Leiden gehen müssen, die du im Glauben zubereitest, dass sie im Glauben wachsen und denen du die Zeichen vorenthältst, die Zeichen deines Sieges. Gib du, dass sie nicht müde werden, sondern dass sie sich genügen lassen an deinem Wort. Und hilf uns, dass wir sie stärken können, dass wir ihnen Mut machen können, festzubleiben an dir und zu danken über dem Sieg, den du schenkst, wo die Welt überwunden wird. Wir bitten dich für alle Kreise und Veranstaltungen, die auch in dieser Woche beginnen und wieder geschehen. Wir bitten dich für deine ganze Kirche, für unser Volk und für diese ganze friedelose Welt. Lass doch überall in dieser Welt zeichenhaft deine Herrlichkeit sichtbar werden, dass Menschen nicht betrogen werden von menschlichen Utopien, sondern deine Hoffnung kennen, die du über die Welt sprichst. Und dass Menschen an dich glauben und dein Reich gebaut werde in dieser Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.